Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 2. Juli 2022, gleich dem 11. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und einem Interview. Danach folgt unsere Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Eine berühmte Koranexegese und wie sie entstand«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. 5 Tote und 39 Verletzte bei Erdbeben in der Provinz Hormuzgan. Irans Außenminister nach Syrien aufgebrochen. Und israelische Armee greift Osten von Ramallah an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. 5 Tote und 39 Verletzte bei Erdbeben in der Provinz Hormuzgan. Bei einigen aufeinanderfolgenden Erdbeben der Stärke über 6 auf der Richterskala in der südiranischen Provinz Hormuzgan sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen und 39 weitere verletzt worden. Laut Angaben des Seismologischen Zentrums des Landes ereignete sich heute Morgen ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala in einer Tiefe von 10 Kilometer in den Städten Bandar Khamar und Bandar Lange in der Provinz Hormuzgan im Süden des Iran. Dann erschütterte ein weiteres Erdbeben der Stärke 6,1 den Boden um Bandar Gong in einer Tiefe von 28 Kilometer. Ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,3 auf der Richterskala in 26 Kilometer Tiefe erschütterte auch den Chemer-Hafen. Laut offiziellen Statistiken sind bei einem starken Erdbeben im Westen der Provinz Hormuzgan im Dorf Sayyehosh in der Hafenstadt Bandar Lange 5 Menschen ums Leben gekommen und 39 weitere verletzt worden. Es gab mehr als ein Dutzend Nachbeben. Alle Opfer starben beim ersten Erdbeben und niemand wurde bei den nächsten beiden schweren Beben verletzt, da sich die Menschen bereits außerhalb ihrer Häuser befanden, sagte Fuad Muradzadeh, der Gouverneur der Stadt Bandar Lange. Die Intensität dieser Erdbeben war so groß, dass sie in Bandar Abbas und einigen anderen Städten der Provinz Hormuzgan, auf den Inseln des Persischen Golfes und sogar in den Anrainerstaaten des Persischen Golfes zu spüren war. Irans Außenminister nach Syrien aufgebrochen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, ist am Samstagmorgen an der Spitze einer Delegation nach Syrien aufgebrochen. Wie der neue Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani Shafi dazu mitteilte, wird Amir Abdullahian bei Gesprächen mit seinem syrischen Amtskollegen sowie einer Reihe weiterer Verantwortlichen des arabischen Landes die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Themen erörtern. Die Islamische Republik Iran hat eine strategische Zusammenarbeit mit Syrien und Teherans Unterstützung für die legitime Regierung dieses Landes während der Syrien-Krise sowie die Unterstützung der Regierung von Bashar al-Assad, dem legitimen Präsidenten der Syrischen Republik, im Kampf gegen verschiedene Terrorgruppen bestätigt dies. Nach der Niederlage der IS-Terrormiliz haben sich die Beziehungen zwischen Syrien und dem Iran neu erweitert und diversifiziert, und es gibt klare Aussichten für den Ausbau dieser Beziehungen in allen Bereichen. Israelische Armee greift Osten von Ramallah an. Armee des israelischen Regimes hat gestern Abend die Stadt Salwad im Osten von Ramallah angegriffen. Laut dem katarischen TV-Sender Al Jazeera kam es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und den Palästinensern in Salwad. Laut dem Bericht setzte die israelische Armee Kriegsgeschosse gegen die palästinensischen Jugendlichen in der Stadt ein. Bereits am Freitag kam es im Süden des Westjordanlandes zu Auseinandersetzungen zwischen den israelischen Sicherheitskräften und den palästinensischen Jugendlichen, wobei 92 Palästinenser verletzt wurden. Verschiedene Gebiete der Westbank sind Schauplatz wöchentlicher Demonstrationen gegen die israelischen Siedlungen. Um Proteste und Demonstrationen der Palästinenser, die sich meistens gegen den israelischen Landraub richten, zu unterbinden, jagen israelische Sicherheitskräfte die Teilnehmer in ihre Städte und Dörfer. Die Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates wurde am 23. Dezember 2016 auf einer UN-Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen, mit der Enthaltung USA. Der Sicherheitsrat bekräftigt darin, dass Israel-Siedlungen keine rechtliche Gültigkeit besitzen und eine flagrante Verletzung des Völkerrechts darstellen. Tobruk, Libyen, wütende Proteste im Parlament. Mehrere Libyer haben das Gebäude des Repräsentantenhauses, Parlament in Tobruk, im Osten des Landes angegriffen. Die Libyer haben am Freitagabend vor dem Sitz des Repräsentantenhauses in Tobruk demonstriert, um gegen die chaotischen Lebensbedingungen zu protestieren. Laut diesem Bericht betraten die Demonstranten dann das Parlamentsgebäude und verbrannten einige offizielle Dokumente. Mehrere libysche Fernsehsender berichteten, dass es Demonstranten gelungen sei, in das Parlamentsgebäude einzubrechen und es zu zerstören. Auf Bildern libyscher Fernsehsender ist zu sehen, wie sie an dem Gebäude in der Stadt Tobruk Feuer entzündeten und Steine schmissen. Die libysche Nachrichtenseite Al-Wasat meldete, die Demonstrierenden verlangten die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Zuvor war es den Angaben zufolge auch in anderen Städten zu Demonstrationen gekommen. In der Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes haben sich hunderte Menschen versammelt, um gegen die Milizen und politischen Führer zu demonstrieren. Die Manifeste forderten auch eine bessere Stromversorgung und niedrigere Brotpreise. Seit dem Sturz von Muammar Gaddafi, dem ehemaligen Diktator von Libyen im Jahr 2011, mit der Intervention ausländischer Staaten ist das Land immer noch in Instabilität und Bürgerkrieg verwickelt. Aufgrund der mangelnden Einigkeit des militärischen Establishments und der Regierungsposten und andererseits aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zwischen den internen Parteien leidet das nordafrikanische Land unter Instabilität und einem politischen Vakuum. Libyen hat zwei Regierungen, eine international anerkannte mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis, die seit 2021 von Abdelhamid Dbeibah, und die andere mit Sitz in Tobruk im Osten des Landes, die von Fatih Bashara geleitet und vom abtrünnigen General Khalifa Haftar unterstützt wird. AL-Generalsekretär hält sich im Libanon auf. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, AL, ist am Freitagnachmittag zu Gesprächen mit den libanesischen Funktionären und zur Teilnahme am AL-Außenministertreffen in der Hauptstadt Beirut eingetroffen. Ahmed Abul Raid, AL-Generalsekretär, wurde auf dem internationalen Beiruter Flughafen vom libanesischen Außenminister Abdallah Abu Habib empfangen. Abul Raid wird heute am Beratungstreffen des Außenministerrats der Arabischen Liga teilnehmen. In diesem Zusammenhang sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, dass die 21 Mitglieder der Arabischen Liga an diesem Treffen teilnehmen werden, mit Ausnahme Syriens, dessen Mitgliedschaft ausgesetzt wurde. Abu Ghraib erklärte, dass dieses Beratungstreffen zu einem wichtigen Zeitpunkt abgehalten wird, und er hoffe, dass die bei diesem Treffen angesprochenen Themen zu Verständnis und Übereinstimmung über zukünftige Pläne führen werden. Der Generalsekretär der Arabischen Liga fügte hinzu, dass es keine Tagesordnung für dieses Treffen gibt und jeder Minister jede Idee vorschlagen kann. Das beratende Treffen der arabischen Außenminister findet am Samstag in der libanesischen Hauptstadt Beirut statt und diene der Erörterung der Themen des nächsten AL-Gipfels, der im November in Algerien stattfinden soll. Bewaffneter Angriff auf einen Geldtransport in Berlin. Vor einem Bankgebäude in der deutschen Bundeshauptstadt ist am späten Mittwochvormittag ein Geldtransporter angegriffen worden. Den maskierten Tätern gelang die Flucht. Wie die Einsatzpolizei dazu mitteilte, seien dabei Schüsse gefallen und dabei 4 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Wagen gegen 11.15 Uhr vor der Postbankfiliale in der Uhlandstraße in Berlin-Wilmersdorf, um diese zu beliefern. Mindestens 2, möglicherweise auch mehr Tatverdächtige attackierten dann vor dem Eingangsportal die beiden Wachleute des Transporters sowie 2 Angestellte der Filiale mit Reizgas. Die Medien haben noch keine weiteren Details zu diesem Raub veröffentlicht. Über 70% der Amerikaner gegen erneute Kandidatur von Joe Biden. Laut Ergebnissen einer neuen Meinungsumfrage sind mehr als 70% der Amerikaner gegen eine Kandidatur von Joe Biden für die Präsidentschaftswahl 2024. Laut der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA zeigten die Ergebnisse einer neuen Umfrage der Harvard University und des Harris Institute, dass 71% der Befragten gegen Bidens erneute Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 und lediglich 29% dafür sind. Laut dieser Umfrage sind 7 von 10 Amerikanern gegen die erneute Kandidatur von Präsident Joe Biden bei den Wahlen 2024. Von der Gruppe, die gegen Bidens erneute Kandidatur war, gaben 45% an, dass der Grund für ihre Ablehnung darin besteht, dass Biden schlecht sei, während etwa 1/3 der Befragten glaubte, Biden sei zu alt und etwa 1/4 sagte, es sei Zeit für einen Wandel. Andererseits sagten etwa 61% der Befragten, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump kein Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 sein sollte, aber 39% der Befragten befürworteten seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23, Mashhad 29, Isfahan 31, Shiraz 32 und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vom Kriegsschauplatz Ukraine kommen aus Ost und West widersprüchliche Meldungen. Tatsache ist, Kiew kann den langsamen russischen Vormarsch nicht stoppen, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie den 6. und letzten Teil dieses Gespräches.
Herr Hörstel, ein weiterer wichtiger Punkt ist eine Aussage Ihres Bundeskanzlers, der heute ausgesprochen hat. Und ich zitiere, Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer Teilung der Welt im Zuge des Ukraine-Kriegs gewarnt. Ich zitiere genau. Wortwörtlich, zunächst einmal darf man nicht in die Falle tappen, die Putin aufstellte, zu behaupten, die Welt sei geteilt in einen globalen Westen und alle anderen, sagt er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Dazu würde ich gerne Ihre Bewertung und Einschätzung hören.
Ja, das gehört ja eindeutig zu den etwas klügeren und weiseren Bemerkungen unseres Bundeskanzlers. Wir haben auch schon ganz andere Sachen gehört, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern uns an diese Dinge halten. Es zeigt sich ja, dass nur eine ganz kleine Staatengruppe sich an den Sanktionen gegen Russland beteiligt, im einstelligen Prozentbereich sozusagen, und alle anderen beteiligen sich nicht daran. Mit anderen Worten, das ist eine faszinierende, knallende, westliche, Washington-geführte Niederlage. So muss man das einfach sehen. Und dass der Bundeskanzler hier versucht, bei der G7-Tagung hierfür eine bestimmte Agenda zu bekommen, die dann sagt, so, wir wollen jetzt hier gar nicht anfangen, weltweit einzuteilen in, wie soll man sagen, Sanktionsstaaten und Nicht-Sanktionsstaaten. Er möchte einfach die Isolierung des Washington-geführten Westens nicht so festschreiben. Das finde ich sehr klug, weil es letztlich auch Europa Bewegungsspielraum sichert. Darum geht es. Und wenn Herr Borrell eben nach Teheran fährt, wie wir in der vorigen Frage besprochen haben, dann ist das auch so ein Stück eine europäische Eigenständigkeit, die hier der gute Herr Scholz tatsächlich unterfüttert. Das ist etwas sehr Wichtiges an der Stelle. So muss man diese Äußerung verstehen, dann hat man sie richtig verstanden. Und das zeigt auch hier, dass im G7-Gipfel der deutsche Bundeskanzler klar macht, muss er auch, als Deutschland ist Führungsmacht in der EU, dass tatsächlich wir kein Interesse an einer solchen Weltaufteilung haben, die letztlich die Isolierung des Westens und insbesondere der USA so festschreibt, dass praktisch die EU nicht mehr von der amerikanischen Seite weg kann, was sie gerade gerne möchte. Das ist mehrfach dokumentiert. Und diese Dinge sind jetzt auf dem Gipfel da. Man wird natürlich die üblichen, wie soll man sagen, weichen Formulierungen finden, hinter denen dann sich, wie soll man sagen, gutes Miteinander in der G7-Gruppe noch darstellen lässt. Aber die Risse sind vorgezeichnet, getrennte Wege sind vorgezeichnet. Das ist sozusagen ein internes, unausgesprochenes und ungeschriebenes Ergebnis dieses interessanten historischen Gipfels.
Horstel, lassen Sie uns zum Schluss kommen und wie immer die Frage einfach besprechen. Wie sehen Sie überhaupt die weiteren Entwicklungen in diesem Konflikt?
Die weiteren Entwicklungen sehe ich alle negativ, sogar dann, wenn Russland tatsächlich einen Frieden der Kiewer Regierung aufzwingen kann, weil auf lange Sicht geplant ist, gerade habe ich mit einem prominenten Deutschen darüber gesprochen, gerade vor einer Stunde, der eben sagt, wir verschieben den eisernen Vorhang einfach nur weiter östlich. Amerika hat damit Erfahrung, leidvolle Erfahrung hat Deutschland und Europa. Und das ist das Washingtoner Ziel. Die wollen im Prinzip den europäischen Nachbarn Russland insgesamt wegschubsen und wollen so tun, als sei das eine Insel und als gäbe es da keine Landverbindung, jedenfalls nicht politisch und diplomatisch sozusagen. Und in der Zusammenarbeit. Das ist das Washingtoner Ziel. Und es wird viel für Europa davon abhängen, ob Washington mit diesem geradezu Europa- und Deutschland feindlichen Ziel durchkommt. Und mein Eindruck ist, Washington kann das versuchen, diesen eisernen Vorhang einzurichten und wird damit am Ende scheitern, weil irgendwann kommt ein neuer Willy Brandt aus Deutschland und vielleicht ein ganz toller Franzose, Spanier, oder auch Pole oder sonst irgendetwas und sagt, wir wollen es nicht. Das sind die Dinge, die dann in der Zukunft kommen. Aber inzwischen, und das ist das Brandgefährliche daran, kann uns jeden Tag ein Krieg heimsuchen, der ein Weltkrieg wird und der dann ein Atomkrieg werden muss. Das ist das Dumme. Einmal ist, wie soll man sagen, zwischen der NATO und Moskau der Frieden zerbrochen, dann heißt es gute Nacht Europa und gewaltigen Schaden für die Welt. Und in dieser Gefahrensituation zu leben, wünsche ich keinem.
Vielen Dank, Herr Hossert, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scherogni.
Ja, danke schön.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Weiterhin gute Unterhaltung.
Gesagt.
Sie erinnern sich, wir brachten letztes Mal den ersten Teil einer Geschichte aus dem Malsbon Nome. Und zwar hatte ein Händler seinem Sklaven versprochen, ihn nach der nächsten Handelsreise mit dem Schiff freizulassen und gut zu versorgen. Ihr Schiff versank jedoch bei einem Sturm. Doch konnte sich der Sklave an das Ufer einer Insel retten. Auf seiner Suche nach einer menschlichen Ansiedlung fand er eine prächtige Stadt. Zu seiner Verwunderung wurde er von den Einwohnern zum König bestimmt. Doch er ahnte, dass dies nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Nachdem er den Thron bestiegen hatte, zog er seinen engsten Vertrauensmann beiseite und fragte nach dem Grund für seine Ernennung zum König. Der verriet ihm, dass jedes Jahr eine Person zum König gewählt würde und nach einem Jahr gefesselt und an einen abgelegenen See außerhalb der Stadt abgeführt würde. Da begriff der ehemalige Sklave, dass er sich einen rettenden Ausweg überlegen musste. Der ehemalige Sklave, der nun zum König auserkoren worden war, weihte seinen engsten Vertrauten in seinen Plan ein und bat um seine Unterstützung. Da erklärte seine Bereitschaft. Der Sklave: »Hör zu, du solltest nichts versäumen oder verzögern, um meinen Befehl durchzuführen und immer die Belohnung vor Augen haben, die ich dir am Ende geben werde. Du musst wissen, dass es nicht einfach sein wird, meinen Plan durchzuführen. Aber wichtige Pläne gehen immer mit Mühe einher. Als erstes solltest du neben diesem See, von dem die Rede ist, viele Schiffe bauen lassen und aus dieser Stadt und anderen Städten erfahrene Baumeister herbeiholen, damit sie dort eine Stadt errichten. Dann werde ich dort meine Residenz haben. Außerdem halte nach geeigneten Ackerboden Ausschau und nimm einige Landwirte und die notwendigen Werkzeuge mit. Wegen Geld mache dir keine Sorgen. Ich lasse dir alles aus der Schatzkammer zahlen.« Der Vertrauensmann machte sich ans Werk. Er brachte Baumeister an den entlegenen See, damit sie eine schöne Stadt errichten, und ließ von den Bauern, die er mitnahm, Felder und Obstplantagen in Umgebung der Stadt anlegen. Dann ließ er die besten Teppiche und Gegenstände zum Leben, Nahrungsmittel und Kleider und Vieh in die neue Stadt bringen. Schließlich war alles für den Tag, an dem der König an den See gebracht werden sollte, bereit. Ein Jahr war vergangen, seitdem der Sklave zum König gekrönt worden war. Die Bewohner der Stadt kamen, um ihn zu entmachten und aus der Stadt zu verbannen. Es fiel dem Sklaven schwer, die Stadt zu verlassen, denn er hatte sich dort eingewohnt. Er wurde festgenommen und auf ein Schiff gebracht, und das Schiff steuerte am Ufer entlang bis zu der Stelle, wo der See lag. Dort warteten schon alle Diener, die er vorausgeschickt hatte, auf den Verwalter ihrer neuen schönen Stadt. Nach dieser Geschichte von dem klugen Sklaven ist nun unser Sprichwort an der Reihe. Es lautet: Koch bitte, Koller bitte, Jerosonim, Boller bitte. Ein Händler war im Im- und Export tätig. Er kaufte im Iran Ware ein und brachte sie ins Ausland, um sie dort zu verkaufen. Dann kaufte er im Ausland Ware und brachte sie zum Verkauf in den Iran. Es war ein einträgliches Geschäft. Einmal, als er wieder viele Waren gekauft hatte und sie über die Grenze Irans bringen wollte, hatte er eine Idee. Er sagte sich: Warum soll ich so viel Zoll- und Ausführgebühren bezahlen? Ich sollte mich mit einem Zollbeamten anfreunden und ihn für mich gewinnen. Dann kann ich meine Waren exportieren, ohne Zollgebühren zu bezahlen, und einen größeren Gewinn einstreichen. Mit diesen Gedanken im Kopf gelangte er an der Grenze an. Der Händler schaute sich die Zollbeamten an und versuchte unter ihnen einen herauszufinden, den er bestechen könnte. Er führte also die Pferde und Maultiere, die er mit seiner Ware beladen hatte, zu diesem Zollbeamten. Bei ihm angelangt, grüßte er und fragte nach seinem Wohlbefinden. Er sah ein Pferd in der Nähe stehen und fragte: »Ist das euer Pferd?« Der Zollbeamte nickte. Da sagte der Händler: »Ich glaube, es ist hungrig.« Unverzögert rief er einen seiner Gesellen zu: »Du, beeil dich und gib dem Pferd von diesem Herrn etwas Stroh.« Der Zollbeamte durchschaute die Absicht des Händlers, doch er schwieg. Der Geselle des Händlers hatte bereits eine große Menge Stroh vor sein Pferd gestreut. Der Geschäftsmann lächelte dem Zollbeamten wieder freundlich zu und versuchte, sich weiter einzuschmeicheln. Der Zollbeamte fragte: »Was hast du an Ware dabei? Was willst du exportieren?« »Ach«, sagte der Händler, »nichts Besonderes, etwas Tabak für Freunde und Bekannte als Reisemitbringsel.« Und dann überreichte er schnell dem Zollbeamten etwas Tabak und sagte: »Hier ist eine Kostprobe davon, für Sie. Damit könnt ihr euch eine Zigarette drehen und rauchen. Ihr gehört doch zu meinen Freunden. Bitteschön, es ist nicht der Rede wert.« Der Zollbeamte nahm den Tabak entgegen, roch daran und sagte: »Das ist wirklich guter Tabak.« »Ja«, sagte der Händler, »wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch mehr davon geben.« Der Zollbeamte aber sagte: »Ich bin aber nicht Raucher.« Der Geschäftsmann: »Das macht doch nichts, geben Sie den Tabak an Freunde, die rauchen.« Der Zollbeamte sagte noch: »Meine Freunde sind auch nicht Raucher.« Dann ging er auf die beladenen Lasttiere zu, um festzustellen, wie viel Zollgebühren der Händler zahlen muss. Der Zollbeamte sah, dass es sich um eine große Ladung Tabak handelte. »Ich glaube, es ist eine Tonne«, sagte er zum Händler. Und der meinte:
Ja, es ist alles Tabak, aber ich habe doch gesagt, das meiste davon will ich meinen Freunden schenken. Der Zollbeamte sagte, das ist ja interessant. So viel Tabak willst du verschenken? Du hast wirklich viele Freunde im Ausland. Der Händler hatte begriffen, dass er sich umsonst angestrengt hatte. Daher schwieg er. Da sagte der Zollhändler, ihr müsst den Zoll bezahlen und außerdem eine Strafe. Der Händler, was? Warum eine Strafe? Wegen Bestechung, erklärte der Zöllner. Seitdem sagt jemand, der, weil er eine rechtmäßige Zahlung umgehen wollte, Geld ausgibt, aber trotzdem nicht an sein Ziel gelangt und noch darauf zahlen muss, koch bitte, kala bitte, jekosunim bola bitte. Gib Stroh, gib Ware und noch einen Groschen dazu.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Mosaken, Beruhigungsmittel, gesungen von Masoud Sadeghlu.
سلام، عاشقت هستم یک کلام، هر جای دنیا هستی یادم باش همین الان.
Hören Sie nun unseren Beitrag unter dem Titel Eine berühmte Koranexegese und wie sie entstand.
Majma'ul Bayan fi Tafsir al-Quran ist das bekannteste Werk von Scheich Tabarsi, verstorben 1154 nach Christus. Und gehört zu den wichtigsten arabischsprachigen Korankommentaren des 6. Jahrhunderts nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus. Majma'ul Bayan hebt sich mit seiner Methodik von allen anderen Koran-Kommentaren der Sunniten und Schiiten ab. Der Mufti und Leiter der Al-Azhar-Universität in Ägypten, Scheich Schaltut, verstorben 1963, hat in einem Vorwort zu dieser Koranexegese das Majma'ul Bayan wegen seines tiefen, abwechslungs- und umfangreichen Inhalts als beispiellos im Vergleich zu vorherigen und als außergewöhnlich unter den darauf folgenden Kommentaren gelobt. Der junge Theologiestudent verließ sofort das Lehrzentrum und eilte zum Haus von Muhammad ibn Yahya, dem angesehenen Sayyid, Nachfolger des Propheten, der Azabara-Familie. Er war noch ganz außer Atem, als er dort anklopfte. Und bleich im Gesicht. Muhammad ibn Yahya öffnete die Tür und fragte nach seinem Anliegen. Der junge Theologieschüler stotterte: »Scheich Tabarsi, Scheich Tabarsi, Scheich Tabarsi ist gestorben.« Da sank Muhammad ibn Yahya auf die Knie, tat einen tiefen Seufzer und verbarg das Gesicht hinter seinen Händen. Es dauerte eine Weile, bis er wieder aufstand, sich die Tränen wegwischte und seinen Leuten sagte, sie sollten überall in der Stadt bekannt geben, dass Aminul Islam Tabarsi gestorben ist. Die ganze Stadt trauerte. Alle versammelten sich zum letzten Geleit für den Scheich. Mehrere Männer trugen den Holzsarg mit Scheich Tabarsi auf ihren Schultern und legten seine sterbliche Hülle ins Grab. Keiner bemerkte, dass das linke Augenlid des Scheichs ein wenig zuckte, als die letzte Steinplatte über seinem Grab gelegt wurde. Die Friedhofarbeiter füllten die Grabvertiefung mit Erde und legten ein schwarzes Tuch über den Erdhügel. Im Westen hatte der Sonnenuntergang begonnen, während die Trauernden einer nach dem anderen am Grab die übliche Sure für den Verstorbenen sprachen und sich dann nach Hause begaben. Es wurde Nacht und niemand war mehr auf dem Friedhof. Aber Scheich Tabarsi öffnete die Augen. Deutlich verspürte er den Geruch der feuchten Erde und des Kampfers, mit dem sein Körper eingerieben worden war. Er stöhnte. Seine rechte Hand lag unter seinem Körper. Er hob die linke Hand hoch und berührte mit den Fingerspitzen die kalte Steinplatte über ihm. Mit Mühe wälzte er sich auf den Rücken. Sein Leib war eingewickelt in ein weißes Tuch. Allmählich wurde ihm bewusst, wo er war und was passiert war. Während des Unterrichts an der Theologieschule war ihm plötzlich schlecht geworden und er hatte das Bewusstsein verloren. Und nun lag er im Grab. Sie hatten ihn beerdigt, aber er war doch im Leben. Langsam wurde der Sauerstoff im Grab knapp und Scheich Tabarsi hörte, wie sein Atem schwerer ging. Er schloss die Augen und ließ sein Leben im Gedanken an sich vorbeiziehen. Als er noch ein Kind war, hatte ihn sein Vater Hassan ibn Fasl schon sehr früh zum Maktab Khane geschickt. Das war eine traditionelle Vorschule. Er hatte seit seiner Kindheit gerne gelernt und mochte die Koranverlesung sehr. Er hatte sich sehr um Wissen über die arabische Literatur, den Koranvortrag und die Koranauslegung, über Überlieferung und Religionsrecht, über die Grundlagen der Rechtsprechung und über die islamische Scholastik Kalam bemüht und sich auf allen diesen Gebiete spezialisiert. Er galt auch als ein großer Mathematiker, denn er hatte sich für die Arithmetik und Algebra interessiert, obwohl sie damals an keiner Madrasa, Theologieschule, unterrichtet wurden. Die Jahre waren schnell vorbeigegangen und 6 Jahre vorher, als er 54 Jahre alt war, hatten ihn die Nachkommen des Propheten aus der Sabara-Familie nach Sabzewar eingeladen. Sie waren mit ihm verwandt und er nahm ihre Einladung an. Als erstes hatte er in Sabzewar die Leitung der Madrasa Darwaze Iraq, die älteste iranische Madrasa, übernommen. Unter seiner Anweisung war diese Madrasa in ein bedeutendes theologisches Lehrzentrum umgewandelt worden. Der kulturelle und wissenschaftliche Reichtum dieser Städte hatte viele Schüler angezogen. Sie kamen aus den entferntesten Orten Irans. Viele junge Menschen, die sich in den Dienst in der Religion stellen wollten, erwarben dort bei Tabarsi Kenntnisse in verschiedenen Wissenschaften wie Fiqh und Tafsir, Religionsrecht und Koranauslegung. Tabarsi lag mit offenen Augen da. Das Atmen fiel ihm immer schwerer. Sein Platz war so eng. Ihm brach der Schweiß aus. Er musste an den Wunsch denken, den er schon in der Jugend gehegt hatte. Den Wunsch, einen Korankommentar zu schreiben. Es war noch nicht so lange her, dass Muhammad ibn Yahya, der Älteste der Azabara, ihn gebeten hatte, dies zu tun. Aber immer, wenn er damit beginnen wollte, war etwas dazwischen gekommen. Da begann Tabarsi, der Gott ganz nahe spürte, zu beten. O Gott, wenn ich Rettung finde, werde ich einen Korankommentar schreiben. Errette mich aus diesem engen Ort, damit ich mein Leben diesem Werk widme. Ein schäbiger Dieb hatte ängstlich den großen Friedhof betreten. Er hielt eine Schaufel in der Hand und ging direkt auf das Grab von Scheich Tabaksi zu. Dort blieb er stehen und schaute um sich. Es herrschte große Stille. Der Mann zog das schwarze Tuch weg und begann, die Erde wegzuschaufeln. Der Scheich verspürte einen kühlen Luftzug, öffnete die Augen wieder und begann, laut durchzuatmen. Der Dieb, der gekommen war, um das Leichentuch zu stehlen, bekam einen großen Schreck und wollte davonlaufen. Aber Tabaksi ergriff seine Hand und sagte: »Hab keine Angst. Mein Herz hat versagt und die anderen haben gedacht, ich sei tot und mich beerdigt. Aber Gott hat dich geschickt, damit du mich rettest.« Scheich Tabaksi schrieb seinen Koran-Kommentar und nannte ihn Majma'ul Bayan fi Tafsir al-Quran. Er schrieb ihn in Anlehnung an den Koran-Kommentar At-Tibyan fi Tafsir al-Quran von Scheich Tusi und vollendete ihn nach 7 Jahren. Tabaksi erklärte die Koranverse unter verschiedenen Gesichtspunkten, legte die Bedeutung von schwierigen Wörtern dar und nannte den Anlass der Herabsendung und erklärte die allgemeine Bedeutung. Dabei folgte er einem geordneten Schema. Nach Ansicht von sowohl schiitischen als auch sunnitischen Gelehrten zeichnet sich sein Korankommentar besonders durch dieses systematische Vorgehen gegenüber anderen Koranexegesen aus. Das Majma'ul Bayan beginnt mit einer wertvollen Einleitung und führt zusätzlich zur Deutung und Auslegung des Koraninhaltes, unter anderem die Namen von bekannten Koranrezitatorinnen und deren Ansichten an. Er erklärt die Namen, die im Koran vorkommen, und ihre Bedeutung. In mehreren Fällen erweitert Scheich Tabaksi, der übrigens auch Scheich Tabrisi genannt wird, seine Erläuterungen, indem er unter dem Titel Fasl, Kapitel, Verse zu einem bestimmten Thema wie Gottesfürchtigkeit, Rechtleitung, Reue und ihre Voraussetzung sowie aufrichtige Gottergebenheit jeweils ausführlicher betrachtet. Zu diesen Kapiteln gehört auch eines mit den Ratschlägen und Weisheiten des Luqman Hakim. Sein Korankommentar wird außerdem durch zahlreiche Überlieferungen bereichert. Deren Zahl beträgt mehr als 1300. Zu Lebzeiten Scheich Tabaksis waren verschiedene Rechtsschulen im Iran untereinander zerstritten und bekämpften sich sogar. Jede dieser Gruppe propagierte gegen eine andere, um sich selber zu stärken. Aber Scheich Tabaksi betrat mit einer neuen Sichtweise das Feld der Koranexegese. Er betrat den Schauplatz in der guten Absicht zur Wiederbelebung und Weiterentwicklung des Gedankens, von der geistigen Einheit und der religiösen Einmütigkeit zu erzielen. Zu diesem Zweck legte er unter Beachtung der Erfordernisse seiner Zeit und zur Verminderung von Meinungsverschiedenheiten den Heiligen Koran, der ja von allen Rechtsschülern geachtet wird, zugrunde. Sein Werk Majma'ul Bayan zeichnet sich durch ein freies Denken, eine hohe Sichtweise, Weitherzigkeit und seine edle Feder und gerechte Forschung aus. Er hat sich nicht auf eine oder wenige Quellen beschränkt, sondern verschiedene Denkweisen untersucht. Tabaksi blickte unparteiisch auf die Meinung aller Rechtsschulen und akzeptierte alles, was rechtens und logisch war. Er führte auch Gegenmeinungen an, solange sie die Grundlagen seiner Rechtsschule nicht entschieden schädigten. Scheich Tabaksi ist den Führern des imamitischen Schiismus gefolgt und hat die Grundlagen und Prinzipien der Schiiten verteidigt, wobei er nicht fanatisch und stolz vorging, sondern maßvoll. Er hat einen wertvollen Beitrag zur Annäherung der islamischen Rechtsschulen geleistet und sich mit seinem Werk unter den sunnitischen und schiitischen Gelehrten verewigt.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.